Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Heute mit Katrin Kühn. Und diesen Themen. Sind Gewerkschaften in der Klimawende Bremser oder Wegbereiter? Ist die Diskussion über Genderdaten in der Soziologie eine Scheindebatte? Welche Rolle spielt das Prinzip Aufwertung durch Abwertung bei Wahlen? Und nochmal Wahlen, bringt ein Approval Voting bessere Ergebnisse? Zuerst aber Spotlight auf die wohl wichtigste Längsschnitterhebung in der Pandemie zum Verhalten der Menschen in Deutschland.
Ich finde es fast absurd, dass wir in der Situation, in der die Pandemie bei weitem noch nicht vorbei ist und in der immer noch sehr viele gesellschaftliche, auch Langzeitfragen gesellschaftlicher Art durch die Pandemie aufgeworfen werden, dass wir eigentlich in einer solchen Situation ein so bewährtes und gutes Erhebungsinstrument einstellen. Also ich bedauere das sehr.
Berthold Vogel, Direktor des SOFI, des Soziologischen Forschungsinstituts Göttingen, zur Kosmos-Studie, die jetzt ausgelaufen ist. Rückblende. Deutschland im Frühjahr 2020. Während Virologen auf der ganzen Welt SARS-CoV-2 fieberhaft analysierten, wendet sich eine kleine Forschergruppe in Erfurt dem Wirt des Virus zu, dem Menschen, und half damit, das Virus zu bekämpfen. Denn schließlich gilt, wenn der Mensch nicht mitmacht, hilft auch die beste Strategie nichts. Unser Autor Piotr Heller hat für unseren Schwerpunkt heute das Team in Erfurt getroffen und dabei erfahren, wie wenig uns diese Art von Forschung eigentlich wert ist, zumindest im Vergleich zu anderen Mitteln der Pandemiebekämpfung. In den Gesprächen ging es auch um Fehler der Politik, Hassbotschaften im E-Mail-Postfach der Wissenschaftler und die Frage, ob das Auslaufen von Cosmo ein verfrühtes Ende war.
Die Gesundheitsminister der 7 führenden Industrieländer haben heute in einer Telefonkonferenz über das neue Lungenvirus Corona beraten.
In Deutschland gibt es 2 weitere Corona-Fälle. Wie die Behörden heute mitteilen.
China kämpft unterdessen weiter gegen die Ausbreitung des Virus. Inzwischen sind 259 Menschen an der Lunge.
Februar 2020. Das Coronavirus wütet in Wuhan. Hierzulande ist von Lockdowns, Maskenpflicht oder gar einer Impfung noch keine Rede.
Bundesgesundheitsminister Spahn sieht Deutschland im Kampf gegen das neuartige Coronavirus gut gerüstet.
In Europa hat es den ersten Toten durch das Coronavirus gegeben.
Doch manche spüren schon die Schatten, die sich zusammenbrauende Pandemie vorauswirft. Zu diesen Menschen gehört Cornelia Beetsch. In jenem Februar besucht sie an der Universität Erfurt einen Yogakurs.
Ich war das erste Mal in meinem Leben beim Uni-Yoga. Und während ich da so vor mich hinturnte, dachte ich, okay, da kommt jetzt was auf uns zu. Und es wäre doch eigentlich sinnvoll, wir wüssten dauerhaft Bescheid, was die Leute denken und fühlen.
Die Psychologin ist die richtige Frau für diese Frage. In Erfurt erforscht sie Gesundheitskommunikation. Mit der WHO hat sie etwa schon untersucht, warum manche Menschen sich nicht impfen lassen und wie man sie doch dazu bringt. Jetzt sitzt sie in ihrem Büro. In der Ecke steht eine blaue Couch. Am Bücherregal lehnt ein schwarzes Fahrrad. Es sieht ziemlich schnell aus. Inzwischen ist Cornelia Beetsch im Corona-Expertenrat der Bundesregierung und blickt seit der ersten Idee beim Yoga auf 2 Jahre Arbeit zurück. Viel Arbeit.
Ich kann es heute klarer formulieren als damals, weil heute kann ich sagen, wir müssen vor allem den Wirt des Virus verstehen. Und das ist der Mensch, weil so wie wir uns verhalten, so läuft die Pandemie. Und das war das Ziel dieser Studie, also zu verstehen, wie verhalten sich Menschen, warum verhalten sich Menschen so und gibt es Möglichkeiten, dieses Verhalten auch zu verändern.
Cornelia Beetsch stellte ein Team zusammen. Es waren junge Wissenschaftler, Doktoranden der Universität Erfurt, etwa Lars Korn. Ihn fragte sie:
Wie wäre es denn mit einem Monitoring? Und ich fand die Idee super. Und dann haben wir die anderen, quasi, die haben wir dann eingespannt.
Ein weiterer Forscher, Philipp Sprengholz, erfuhr über einen Online-Kommunikationskanal von dem Projekt.
Ich glaube, dass Cornelia in ihrer üblichen Art über unseren Slack-Channel einfach geschrieben hat, hey, ich habe hier eine Idee, wollen wir uns das anschauen?
Das Projekt bekam einen Namen, Cosmo. Das steht für Covid-19 Snapshot Monitoring. Jede Woche wollte das Team einen Schnappschuss der psychischen Verfasstheit der Bevölkerung festhalten. Sarah Eitze erinnert sich.
Und das erste Treffen dazu hatten wir noch in Person. Und ich weiß, dass wir noch gesagt haben, naja, das ist ja bestimmt ganz spannend. Also wenn wir das jetzt 5-mal machen, dann haben wir richtig spannende Daten. Und dann können wir das im Sommer sogar noch auf einer Konferenz vorstellen.
Doch in jenem Sommer wird es keine Konferenzen geben. Und aus 5 geplanten Schnappschüssen sollten am Ende 61 werden. Die 3 jungen Forscher gehören zum etwa 10-köpfigen Kernteam von COSMO. Über die letzten 2 Jahre haben insgesamt etwa 20 Wissenschaftler an dem Projekt mitgearbeitet. Anfang März 2020 ging es los.
Jede Woche war quasi gleich. Montags fangen wir an, den Fragebogen zu finalisieren. Dann guckt da jeder nochmal drüber.
Erklärt Sarah Eitze. Einige Themen waren immer gleich. Die Forscher fragten das Vertrauen in Behörden ab oder wie die Menschen das Infektionsrisiko einschätzen. Mit anderen Fragen reagierten sie auf aktuelle Ereignisse. Was halten die Menschen von einer Ausgangssperre? Wollen sie sich impfen lassen?
Dienstagmittag fängt die Befragung an. Das machen wir über einen externen Anbieter. Der lädt sozusagen die Leute ein und verteilt den Fragebogen an Menschen, die gerne an Umfragen teilnehmen möchten.
Natürlich virtuell über das Internet. Das ist eine Beschränkung von COSMO. Die Studie erreicht nur Menschen, die Deutsch verstehen und einen Internetanschluss haben. Was die Aufteilung nach Bundesländern, Alter und Geschlecht angeht, ist die Studie aber repräsentativ für Deutschland.
Dann nehmen ungefähr 1000 Leute teil. Das dauert so bis Mittwochnacht, müssen die quasi teilgenommen haben. Dann machen wir die Umfrage zu. 48 Stunden, das ist wirklich so ein Snapshot zu einem sehr begrenzten Zeitpunkt. Das war am Anfang auch super sinnvoll, weil super viel passiert ist innerhalb von 3 oder 4 Tagen.
Dann am Donnerstag die Vollauswertung. Da saßen wir dann häufig auch 10 bis 12 Stunden, das ganze Team. Am Freitag wurde es dann nochmal zusammengefasst, weil wir Policy Briefings schreiben, also zusammengefasste Empfehlungen für Entscheidungsträger bereitstellen. Dann war die Woche rum. In der Folgewoche ging es direkt wieder los. Also keine lange Verschnaufpause.
13 Wochen lang arbeitete das Team nonstop. Ab da machten die Forscher dann alle 2 Wochen einen Schnappschuss. Das Ergebnis ist etwa eine kontinuierliche Kurve, die das Vertrauen der Bevölkerung in die Bundesregierung zeigt. In ihr spiegeln sich die politischen Entscheidungen während der Pandemie wider, erklären Sarah Eitze und Lars Korn. Es beginnt im März 2020.
Hier sieht man ganz schön, dass das Vertrauen in die Bundesregierung am Anfang relativ hoch war.
Ich wende mich heute auf diesem ungewöhnlichen Weg an Sie, weil ich Ihnen sagen will, was mich als Bundeskanzlerin und alle meine Kollegen in der Bundesregierung in dieser Situation leitet.
Es wurden schnelle Entscheidungen getroffen und definitive Entscheidungen getroffen und irgendwie hatten offensichtlich der Großteil der Bevölkerung das Gefühl, da wird sich jetzt gekümmert.
Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
Im Mittel sagen die Leute, sie haben schon eher hohes Vertrauen. Und dann nimmt das Ganze kontinuierlich ab. Besonders kurz nach Weihnachten 2020, da kamen so mehrere Sachen zusammen. Also einmal waren die Regeln nicht wirklich einheitlich, dann wurden Regeln beschlossen und wieder zurückgenommen.
Weil ich heute Vormittag entschieden habe, die notwendigen Verordnungen für die am Montag vereinbarte zusätzliche Osterruhe, also die Ruhetage am grünen Donnerstag und Karsamstag, nicht auf den Weg zu bringen, sondern sie zu stoppen.
Erwartungen wurden nicht erfüllt, beziehungsweise wurden Versprechungen abgegeben, die gebrochen worden sind, weshalb das dann sich äußert in einem massiven Einbruch im Vertrauen. Mit der Wahl der neuen Bundesregierung gab es dann nochmal einen Peak nach oben.
Professor Dr. Karl Lauterbach, Bundesminister für Gesundheit.
Frau Präsidentin, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
Das heißt, es gab so einen Vertrauensvorschuss und dieser Vorsprung war aber nur ein sehr kurzer Effekt. Also schon in der nächsten Erhebung war dieser Vertrauensvorschuss schon wieder aufgebraucht und das Vertrauen war auf dem Niveau von vor der Wahl.
Ähnliche Kurven liefert COSMO etwa für das wahrgenommene Risiko oder das Schutzverhalten, also Maske tragen, Räume lüften oder Gedränge vermeiden. Im Jahr 2021 sah das Team, wie eine gewisse Pandemiemüdigkeit einsetzte. Mehr Menschen waren es leid, etwas über Corona zu hören, zeigten weniger Schutzverhalten. Zudem sahen die Experten in den COSMO-Daten schon recht früh, dass es einen harten Kern von Impfgegnern geben wird. Oder dass die Gruppe derer, die gegen die Maßnahmen auf die Straße gehen wollen, über die ganze Pandemie etwa gleich groß blieb. 12.000 Arbeitsstunden stecken in diesen Daten. Cornelia Beetsch sagt, dass sie für diese Forschung rund 500.000 Euro zur Verfügung hatte, plus Geld für die Datenerhebung. Und sie kommentiert:
Wir haben sehr effizient gearbeitet.
Man kann es auch in Relation betrachten. Bürgertests für ein halbes Jahr kosten laut Medienberichten knapp 4 Milliarden Euro. 9 Milliarden soll die Regierung letztes Jahr für Impfdosen bezahlt haben. 7 Milliarden verbuchte das Gesundheitsministerium für Masken. Wir sprechen von Milliarden. Cosmo, das umfassendste Projekt, um das menschliche Verhalten in der Pandemie zu erforschen, ist nicht mal eine Million schwer. Dabei hängt das alles zusammen. Aerosolforscher ermitteln die Verbreitungswege des Virus. Aber das alleine verändert nicht den Pandemieverlauf, wenn die Menschen sich nicht an Maskenpflichten oder Kontaktbeschränkungen halten. Virologen erforschen Impfstoffe. Doch die helfen erst dann, wenn die Menschen bereit sind, sich impfen zu lassen. Cosmo hilft bei der Antwort auf die Frage, was dafür nötig ist. Lars Korn mit einem Beispiel.
Also wir haben den Probandinnen und Probanden gesagt, stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer Feier. Und entweder waren es Teilnehmer der Feier, die Freunde sind oder ihnen Unbekannte. Und dann haben wir Dinge gemessen, wie angeekelt oder angewidert fühlen sie sich, wenn zum Beispiel eine Person auf sie zukommt und ihnen die Hand reichen möchte. Und dann auch, wie wahrscheinlich sie Maske tragen oder mal lüften würden.
Das Ergebnis: Mit sozialer Nähe sinkt die Bereitschaft, Maske zu tragen oder zu lüften. Daraus kann man ableiten, man muss der Bevölkerung klarmachen, dass sie sich auch bei Freunden schützen muss. Weitere Erkenntnisse: Nächtliche Ausgangssperren bringen wenig, verlagern Kontakte lediglich in den Nachmittag. Eine Impfpflicht kann die Impfquote steigern, bei manchen aber zu Trotzreaktionen führen. Sie halten sich dann an weniger Regeln. Überhaupt Regeln. Immer wieder zeigten die Cosmo-Ergebnisse, dass sich die Menschen eher an Regeln halten, wenn sie diese verstehen und nachvollziehen. Zudem wünschen sich die meisten bundeseinheitliche Regeln.
Und diese Komponente, die wird oft vergessen. Wir haben jetzt bei dieser Hotspot-Regel zum Beispiel die Situation, dass man in Hamburg zum Beispiel mit einer Inzidenz, die halb so hoch war wie in Thüringen, hatte man viel strengere Regeln, während in Thüringen schon wieder alles Mögliche erlaubt war. Und das kann man durch Kommunikation, das kann man nicht erklären, weil da nämlich die Regel schlecht ist.
Was zu der Frage führt, ob die Ergebnisse von Cosmo überhaupt gehört wurden und das politische Handeln verbessern konnten. Cornelia Beetsch kann nur wenige konkrete Beispiele nennen.
Es gibt schon Themenbereiche, wo Cosmo-Daten verwendet wurden, zum Beispiel vom RKI die Hinweise zum Testen, wie man sich testen soll. Auch gerade die Partner, mit denen wir das gemacht haben, auch die BZGA.
Also die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
Die haben dann Informationsmaterial geschaffen, wie die jungen Familien sich entlasten können. Also da sind schon einige Dinge passiert, die auf diese Daten zurückgehen.
Den gesamten Einfluss auf die Politik kann man nicht einschätzen. Zumal Cosmo, so sagt es auch Cornelia Beetsch, nur eine Studie von vielen war. Wobei es sich um die regelmäßigste Arbeit dieser Art handelt und sie als die wichtigste Längsschnittstudie zum Verhalten in Deutschland während der Pandemie gilt. Berthold Vogel, Direktor des Soziologischen Forschungsinstituts Göttingen, war nicht an Cosmo beteiligt. Er lobt die Studie. Auf die Frage, ob die Politik die Ergebnisse ausreichend gewürdigt habe, antwortet er mit einem Beispiel aus den Cosmo-Daten selbst.
Also ein interessanter Aspekt, den ich bei Cosmo gefunden habe, war beispielsweise die Nachfrage bezüglich des Punktes, redet man eigentlich innerhalb der Familien, innerhalb des sozialen Umfeldes über das Impfen? Oder über die Pandemie? Oder vermeidet man eher dieses Thema? Und da sieht man eigentlich relativ stabile Werte. Also da verändert sich recht wenig.
Die richtige Reaktion der Politik wäre gewesen, diese Kommunikation innerhalb der Familie und unter Kollegen anzuregen. Die Menschen selbst zu befähigen, mit Angst oder Falschinformationen in ihrem Umfeld umzugehen. Wobei er einschränkt, dass das bei einem so heiklen Thema wie der Pandemie auch sehr schwer ist. Die Bedeutung von Cosmo kann man aber an anderer Stelle ablesen. Die Weltgesundheitsorganisation hat auf der Grundlage aus Erfurt einen internationalen Standard erarbeitet. Von Kanada über Argentinien, Portugal, Spanien, die Türkei bis nach Israel und Kuwait ermitteln Forscher das Befinden der Bevölkerung nach dem Cosmo-Prinzip. Die Studie hat den Deutschen Psychologiepreis und den Thüringer Forschungspreis gewonnen. Auch die jungen Forscher sind durch das Projekt in den öffentlichen Fokus gerückt. Was nicht nur angenehm ist. Wie viele Wissenschaftler bekam auch Philipp Sprengholz die Wut einiger Menschen zu spüren.
Also wenn Sie eine E-Mail bekommen, wo Ihnen angedroht wird, dass Sie gegebenenfalls vor dem Uni-Gebäude zusammengeschlagen werden, dann steht Ihnen schon erstmal kurz der Schweiß auf der Stirn.
Erzählt er. Aber er ist eben auch Psychologe und Forscher.
Wir haben einfach angefangen, so hasserfüllte E-Mails einfach zu sammeln in anonymisierter Form, um die später auch mal auswerten zu können. Sind es immer dieselben 10 Personen oder sind es immer andere Personen? Worum geht es eigentlich in den E-Mails? Fühlen die Personen sich einfach grundlegend angegriffen oder wie kann man da irgendwie vielleicht wieder in den Dialog kommen? Solche Sachen wollen wir damit beantworten.
Am 18. März 2022 haben die Kosmoforscher ihren letzten Schnappschuss veröffentlicht. Obwohl die Fallzahlen damals noch stiegen, sank das wahrgenommene Risiko. Wohl ein Effekt der milderen Omikron-Variante. Ohnehin nimmt der Krieg in der Ukraine die Bevölkerung deutlich mehr mit als Corona. Auch ein Ergebnis von Cosmo. Mit der 61. Welle ist die ursprünglich geplante Projektphase ausgelaufen. Man könnte sagen, der Zeitpunkt ist der richtige. Schließlich hat das Virus viel von seinem Schrecken verloren. Doch der Soziologe Berthold Vogel sieht das anders.
Ich finde es fast absurd, dass wir in der Situation, in der die Pandemie bei weitem noch nicht vorbei ist und in der immer noch sehr viele gesellschaftliche, auch Langzeitfragen gesellschaftlicher Art, durch die Pandemie aufgeworfen werden, dass wir eigentlich in einer solchen Situation ein so bewährtes und gutes Erhebungsinstrument einstellen. Also ich bedauere das sehr.
Cornelia Beetsch sagt dazu.
Ich finde, das ist auch eine Aufgabe teilweise, die Behörden gut machen könnten. Wir versuchen, das zu übergeben an Behörden. Aber das stellt sich jetzt als ein bisschen schwieriger raus als gedacht.
An dem Projekt sind mit dem RKI und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zwei Behörden beteiligt. Doch die Frage, ob sie erwägen, das Projekt weiterzuführen oder auf andere Weise an solche Daten zu kommen, beantworten sie nicht. Das Bundesgesundheitsministerium äußert sich dazu ebenso wenig.
Dass das jetzt ganz weggeht, das wäre mir persönlich auch unheimlich. Also weil man sonst noch mehr Nebel irgendwie hat, durch den man navigieren muss. Und das wäre wirklich unnötig, weil das lässt sich ja am Ende doch mit überschaubaren Mitteln eigentlich leisten.
Keiner weiß, was der nächste Herbst bringt. Doch mit dem Monitoring würde man dann zumindest wissen, wie es den Menschen geht. Nur ist momentan unklar, ob sich deutsche Behörden so etwas leisten wollen.
Und wer sich jetzt vielleicht an die vielen Forderungen nach einer großen Kohortenstudie mit 1% der Bevölkerung erinnert, so eine Studie gab es nun einmal nicht. Erst jetzt gibt es da eine neue Initiative. Ganz unabhängig davon, ob eine solche Studie überhaupt in so einem engen Takt schlagen kann. Also alle 1-2 Wochen. Wenn Deutschland seine Klimaziele einhalten will, muss sich auch in der Wirtschaft einiges grundlegend ändern. Das stellt auch die Gewerkschaften vor große Herausforderungen. Sollen sie zusammen mit der Klimabewegung für eine radikale Wende bei Energie und Mobilität eintreten oder die Umbrüche herauszögern, um Jobs zu erhalten? Darüber wurde am vergangenen Wochenende auf einer Konferenz der Universität Jena diskutiert, zur Zukunft von Gewerkschaften. Und Josephine Schulz war dabei.
Aber you know what? Das Klima wartet nicht. Worauf warten wir?
Hoch die Hände! Klimawende!
Den Aktivisten von Fridays for Future geht der Umbau hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft viel zu langsam. Die Gewerkschaften sind da weniger klar. Sie bekennen sich zu den Klimazielen. Gleichzeitig vertreten sie etwa auch Mitarbeiter in der Autoindustrie und damit auch deren Jobs. Das Verhältnis zur Klimabewegung ist in der Praxis bisher ambivalent. Es gibt einzelne Bündnisse, aber auch Konfrontation. Welche Folgen hat das? Wissenschaftler aus Jena haben zum Beispiel die Situation in der Kohleregion Lausitz untersucht. Die zuständige Gewerkschaft IGPCE hatte lange auf einen späteren Kohleausstieg gedrängt. Klimabewegung und Arbeitnehmerseite stehen sich recht unversöhnlich gegenüber. Der Soziologe Steffen Liebig spricht davon,
dass sich in der Lausitz eine gegenseitige Blockade eingestellt hat. Also die sozialen und die ökologischen Konfliktachsen, so eine der Befunde, die haben sich gegeneinander verselbstständigt. Diese Situation führt im Ergebnis dazu, dass sowohl ökologische als auch soziale Nachhaltigkeitsziele eigentlich blockiert oder zumindest verschleppt werden.
Die Forschung zu Gewerkschaften ist ein großer Schwerpunkt an der Universität Jena. Lange sah man die Gewerkschaften in einer tiefen Krise. Die Analyse der Jena Soziologen lautete grob zusammengefasst, dass die deutschen Gewerkschaften sich zu sehr auf ihre institutionelle Macht verlassen hatten, also auf Kompromisse mit Politik und Arbeitgebern. Um wieder stärker zu werden, müssten sie andere Machtressourcen aktivieren, also mehr Mitglieder gewinnen, ihre Basis mobilisieren, aktivistischer werden. Und immer wichtiger wird nach Ansicht der Wissenschaftler auch die gesellschaftliche Macht, also die Fähigkeit, öffentliche Debatten zu beeinflussen und Unterstützung in der Bevölkerung zu gewinnen. Knut Sören Steinkopf ist bei Verdi für Kampagnen und den Bereich Verkehr zuständig. Den Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr, so meint er, mangelt es an einem solchen gesellschaftlichen Rückhalt, was sich etwa in Arbeitskämpfen zeige.
Und dann treffen diese Streiks ja wirklich die Leute, unabhängig Beschäftigte, Schülerinnen und Schüler, vor allem auf dem Land. Und nach 1 bis 2 Tagen kippt ja in der Regel die Stimmung. Diese Kombination hat natürlich eine latente demoralisierende Wirkung. Ja, also klar sind die organisiert und streikbereit und dann kommt genau sozusagen dieser öffentliche Rückstoß und der zieht rein.
Auch aus diesem Grund hat Verdi im Zuge der Tarifverhandlungen 2020 ein Bündnis mit Fridays for Future geschmiedet. Die gemeinsame Kampagne sollte öffentlichkeitswirksam zeigen, dass für eine klimafreundliche Mobilitätswende eben auch bessere Arbeitsbedingungen im ÖPNV nötig seien. Kim Lucht, Soziologin an der Uni Jena, hat diese bis dahin einzigartige Allianz wissenschaftlich ausgewertet. Ein Ergebnis: Es gab große regionale Unterschiede. In Hamburg etwa klappte die direkte Zusammenarbeit gut. In Leipzig war die Skepsis gegenüber den Klimaaktivisten groß.
Wir können irgendwie sagen, ja, in der Theorie passen soziale und ökologische Interessen im Fall ÖPNV super gut zusammen. Das geht ineinander auf, aber es gibt noch so viele weitere Faktoren, die reinspielen, ob sich da jetzt wirklich ein Bündnis zusammenbringt oder nicht. Man muss sich viel stärker auf die Ausgangssituation vor Ort konzentrieren, um daraus dann auch eine Strategie zu entwickeln.
Die Tarifverhandlungen brachten für die Gewerkschaft zwar nicht nur Erfolge, das neue Bündnis aber kam positiv an.
Und zwar von allen, also von beiden Organisationen. Daran können wir sehen, dass die Bewertung der Kampagnen nicht an den erzielten Tarifergebnissen hängt, sondern, und das hat eine Aktivistin so ausgedrückt, ob sich was ändert in der Gesellschaft. Und dass diese Erfahrung, dass sich da andere Organisationen für die eigenen Interessen eingesetzt haben, dass das sehr bestärkend wahrgenommen wurde.
Aber lässt sich diese Erfahrung auf solche Bereiche übertragen, wo der Strukturwandel momentan für große Ängste sorgt? In der Autoindustrie sind die Überschneidungen zwischen Klimabewegung und Arbeitern zum Beispiel nicht so klar. Bernd Lösche ist Betriebsratsvorsitzender bei Opel in Eisenach. Er warnt:
Jetzt wollen wir aber den Leuten sagen, deine Individualmobilität, die machen wir so teuer, dass es nur noch die obersten 10.000 Schranzen sich leisten kann. Aber als Freiheitssymbol für alle wollen wir nicht mehr. Das ist eine Bevormundung, was die Leute nicht mitmachen. Ich will das auch sagen für Thüringen. 25% der Facharbeiter wählen AfD. Also ich sage nur, wenn wir das als erfolgreiches Projekt gestalten wollen, müssen wir Menschen mitnehmen.
Der ehemalige VW-Betriebsrat und Autor Stefan Krull hält die Gewerkschaften in der Autoindustrie dagegen für zu vorsichtig.
Gegenwärtig reduziert sich die IG Metall auf diesen Antriebswechsel, nur den Verbrennungsmotor durch den Elektromotor zu ersetzen.
Stefan Krull hat an einer Studie zum Transformationsprozess in der Autoindustrie für die Rosa-Luxemburg-Stiftung mitgearbeitet. Die Interviews unter Gewerkschaftsmitgliedern in der Branche hätten ein differenziertes Meinungsbild und Offenheit gegenüber Alternativen gezeigt.
Ob in dem Stahlbetrieb jetzt Bleche für die Autoindustrie hergestellt werden oder Bleche für den Bau von Schienenfahrzeugen, das ist den Beschäftigten völlig egal. In dem Teil ist es tatsächlich so, dass unserer Überzeugung nach, dass in dem Maße, wie in der Automobilindustrie reduziert werden kann und muss, in der Bahnindustrie und dem Infrastrukturbau für Bahn das Beschäftigung überkompensiert.
Viel hängt also davon ab, ob es Branchen schaffen, sich neu auszurichten. Insgesamt waren sich Wissenschaftler und Gewerkschafter auf der Konferenz in Jena weitgehend einig, dass Bündnisse mit sozialen Bewegungen sinnvoll sind und für breitere gesellschaftliche Unterstützung sorgen können. Darüber dürfe man aber nicht die allerwichtigste Machtressource vernachlässigen, meint der IG Metaller Jörg Köhlinger, dass es auch noch genug Mitglieder gibt. Denn diese Kurve geht seit Jahren nach unten.
Unsere Durchsetzungsfähigkeit als Gewerkschaften ist an nichts anderes geknüpft als an unsere betriebspolitische Basis. Und ohne Mitglieder haben wir keine Macht. Alles andere an institutioneller Macht ist tatsächlich flüchtig oder wird angegriffen, wenn wir es nicht unterlegen können. Deswegen ist das natürlich das wichtigste Projekt.
Gewerkschaften und ihre Rolle in der sozioökologischen Transformation. Josephine Schulz über eine Konferenz an der Universität Jena. Gender. Wenn dieses Wort fällt, dann sind bei manchen die Fronten schon klar. Der Begriff ist inzwischen auch ein Synonym für erbitterte Diskussionen, die ziemlich oft unsachlich verlaufen. Gender als englischer Begriff ist ja die gesellschaftlich geprägte, individuell erlernte Geschlechterrolle. Daneben gibt es im Englischen Sex als Begriff für das biologische Geschlecht. Eine Unterscheidung, die wir im Deutschen ja nicht haben. Was sollte angegeben werden, zum Beispiel in statistischen Erhebungen? In Großbritannien gibt es genau darüber eine teilweise ziemlich hitzige Diskussion. Nur noch das soziale Geschlecht, nicht mehr das biologische? Meine Kollegin Magdalena Schmude hat sich die Diskussion einmal angesehen. Stichwort versachlichen statt anheizen. Magdalena, worum geht es da genau?
Also ganz konkret entzündet hat sich die Diskussion an der Entscheidung einzelner britischer Behörden zum nationalen Zensus, also eine Art Volkszählung, die alle 10 Jahre stattfindet, 2021 in England und Wales eine Änderung vorzunehmen. Dabei sollten die Befragten die Frage nach ihrem Geschlecht eben nicht mehr mit ihrem biologischen Geschlecht beantworten müssen, sondern nur ihre Geschlechtsidentität angeben können. Und dahinter steckt auch der Gedanke, dass es für transidente Personen, also alle, deren biologisches und soziales Geschlecht nicht übereinstimmen, dass es für die problematisch sein kann, ihr biologisches Geschlecht angeben zu müssen, weil sie dadurch unfreiwillig als Transpersonen erkennbar werden können.
Da wurde also was geändert in diesen Befragungen. Und dann wäre jetzt ja die nächste wichtige Frage, wer hat mit diesen Änderungen denn warum ein Problem?
Das ist eine Gruppe von Soziologinnen und Soziologen und die haben in einem offenen Antwortschreiben zu diesen Entscheidungen, zu diesen Veränderungen Stellung bezogen. Und diese Gruppe sagt, durch den Verzicht darauf, das biologische Geschlecht abzufragen, fehlen in der Folge wichtige statistische Daten, was letztlich die Aussagekraft solcher Befragungen schwächen kann oder sogar die Ergebnisse verzerrt.
Und das ist für Sie besorgniserregend. Nennen Sie denn dann auch mal konkrete Beispiele für diese Befürchtung, wo Sie tatsächlich Probleme sehen?
Also ein Beispiel ist der medizinische Bereich, wo es ja wirklich relevant sein kann, ob Sex und Gender übereinstimmen. Denn zum Beispiel für die Einladung zu bestimmten Vorsorgeuntersuchungen spielt es ja schon eine Rolle, ob man jetzt Eierstöcke oder eine Prostata hat. Und da, also welche Geschlechtsorgane jemand besitzt. Und da könnten gerade Transpersonen gesundheitliche Nachteile haben, so die Argumentation, wenn ihr biologisches Geschlecht nicht mehr erfasst wird, nicht mehr bekannt ist. Außerdem sei das Geschlecht ähnlich wie das Alter einfach eine wichtige demografische Variable. Und da argumentieren die Verfasserinnen und Verfasser der Stellungnahme, dass historische Entwicklungen zum Beispiel nicht mehr nachvollziehbar sein würden, wenn sich auf diese Weise die Datengrundlage ändert. Und das hat dann eben Folgen für viele Bereiche der Soziologie. Etwa wenn es darum geht, Zusammenhänge zwischen Geschlecht und Bildung oder Geschlecht und der beruflichen Situation zu erkennen.
Wenn ich diese Argumentation jetzt mal gebündelt nachzeichne, dann sieht es ja so aus, auf der einen Seite steht ein Recht auf Privatsphäre und Selbstbestimmung des Einzelnen und auf der anderen Seite ein größeres wissenschaftliches Interesse, also die Sorge, nicht mehr gut forschen zu können. Richtig?
Ja, das kann man so zusammenfassen. In Großbritannien hat die Frage dann schließlich sogar ein Gericht beschäftigt. Und das hat entschieden, dass beim Zensus 2021 die Frage nach dem biologischen Geschlecht weiterhin gestellt und beantwortet werden soll.
Jetzt ist mir eine Diskussion in solch einem Ausmaß in Deutschland bisher nicht so bekannt. Frage ich mal, sind die Statistiker und Soziologinnen in Großbritannien vielleicht einfach ein Stück weiter oder ist das Ganze ein intellektueller Grabenkampf?
Also in Großbritannien wird die Diskussion um Transpersonen, und darum geht es ja auch ein Stück weit, auf jeden Fall deutlich schärfer geführt als bei uns. Und vor diesem Hintergrund muss man wohl auch diese Stellungnahme von Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlern sehen. Und ich habe deswegen auch mal mit Paula Willer gesprochen, einer deutschen Genderforscherin, und habe sie um ihre Einschätzung gebeten. Und die hat mir gesagt, dass sie die Kritik eher als Kulturkampf sieht, bei dem es eben nicht wirklich darum geht, tatsächlich die beste Methodik zu entwickeln, sondern eben eher darum, die eigene ideologische Position zu stärken.
was wir hier wollen, ist das Versachlichen. Und wenn wir hier bei uns auf Deutschland schauen, gibt es da vielleicht trotzdem etwas in der Diskussion, wo es sich lohnt, hinzuschauen?
Also im Deutschen haben wir ja im Unterschied zum Englischen nicht diese sprachliche Unterscheidung zwischen Sex und Gender. Es gibt also keine separaten Begriffe für das biologische und das soziale Geschlecht. Und das lässt in vielen Fällen einen gewissen Interpretationsspielraum zu. Denn es wird ja tatsächlich, wenn man konkret drüber nachdenkt, sehr selten explizit nach Anatomie oder Hormonstatus, also der Biologie, gefragt, wenn wir unser Geschlecht irgendwo angeben sollen. Und für viele Fragestellungen, gerade in der Soziologie, kann ja auch tatsächlich das soziale Geschlecht aussagekräftiger sein. Also lebe ich als Frau oder lebe ich als Mann? Und interessanterweise gibt es da auch Überschneidungen mit der Biomedizin. Dort wird mittlerweile auch diskutiert, inwieweit das biologische Geschlecht für medizinische Zusammenhänge tatsächlich der bestimmende Faktor ist oder ob das soziale Geschlecht nicht mindestens ebenso wichtig sein kann.
Und das ist ja jetzt beim ersten Hören schon ein bisschen überraschend. Also ausgerechnet in der Medizin soll das biologische Geschlecht nicht so entscheidend sein.
Ja, und zwar, weil das biologische Geschlecht zwar klare körperliche Auswirkungen hat, wie eben die Anatomie oder die Chromosomenausstattung und davon natürlich abhängt, ob ich jetzt Hodenkrebs oder Eierstockkrebs bekommen kann. Aber das soziale Geschlecht bzw. die Geschlechtsidentität hat oft große Auswirkungen auf Lebensstil und Verhalten. Personen können sich unabhängig von den biologischen Voraussetzungen des jeweiligen Körpers verhalten. Und dieses Verhalten kann dann wieder körperliche Folgen haben, auch gesundheitliche. Und vielleicht erkläre ich das am besten an einem Beispiel. Es gibt das Gender Sci Lab an der Universität Harvard. Und diese Forschungsgruppe hat sich die Sterblichkeit in der Corona-Pandemie mal unter dem Aspekt angeguckt. Da wurde früh berichtet, dass Männer aufgrund ihres biologischen Geschlechts ein doppelt so hohes Sterberisiko haben wie Frauen. Berücksichtigt man aber zusätzlich sozioökonomische Faktoren, also Lebensbedingungen, Verhalten und so weiter, dann zeigt sich, dass die da ebenfalls mit hineinspielen und die Unterschiede im Sterberisiko aufgrund des biologischen Geschlechts tatsächlich deutlich geringer sind als gedacht. Und das wirft dann schon die Frage auf, ob das biologische Geschlecht oder eher seine Auswirkungen an vielen Stellen nicht schlicht überschätzt werden, beziehungsweise viel stärker in Kombination mit anderen Faktoren gesehen werden müssen. Was die Diskussion in Großbritannien ja nochmal in anderes Licht rückt.
In der Tat. Also fassen wir nochmal zusammen. Diese Diskussion über Sex und Gender in der Soziologie in Großbritannien ist ein Stück weit auch ein Grabenkampf bei diesem ganzen Gender-Thema. Und wenn man da ein bisschen stärker aus der Vogelperspektive draufschaut, dann steckt dahinter eigentlich etwas, worum es schon ganz lange geht, nämlich der Einfluss soziologischer Faktoren und ihre Erforschung. Und hier einfach genauer zu schauen, wo ist es das Leben der Menschen und wo sind es biologische Grundlagen, die den Ausschlag geben. Ließ es sich so einen Schlussstrich ziehen?
Ja, das kann man als Fazit ganz gut mitnehmen.
Magdalena Schmude, danke für diese Versachlichung bei einem Streitthema in der aktuellen Gender-Debatte. Der Zulauf zu rechtspopulistischen oder sogar extremen Parteien, er kommt vor allem von Menschen ohne Arbeit, wirtschaftlichen Verlierern. Das stimmt so nicht. Aber es spielt schon eine große Rolle, wie die eigene Lage und vor allem auch die eigene Zukunft gesehen wird. Unsicherheit. Bei der Bundestagswahl 2021 haben 21% der Arbeiterinnen und Arbeiter die AfD gewählt, anteilig rund doppelt so viele wie in der Gesamtbevölkerung. Bei Arbeitslosen waren 18% für die AfD, bei einer Arbeitslosenquote von rund 5%. Sozialwissenschaftler nennen dafür verschiedene Gründe. Unter anderem geht es um das sogenannte Radfahrerprinzip. Nach oben buckeln und nach unten treten. Leute, die unter Druck stehen, lassen ihre Wut oft an Schwächeren ab. Warum? Ein Beitrag von Robert Fischmann, gesprochen von Alga Kornemann. Und er beginnt mit einem Zitat aus einem Forschungsinterview.
Flüchtlinge müssten, also meiner Meinung nach, die müssten raus. Wer hier jetzt herkommt, arbeitet, sich integriert, wer sich einordnet, unterordnet, kein Thema. Aber die, die nur hierher kommen und die Hand aufhalten und sich benehmen wie das Letzte und denken, die können sich alles erlauben, raus.
Antworten wie diese hat der Soziologe Klaus Dörre von Arbeiterinnen, Arbeitern und prekär Beschäftigten bekommen.
Mit ausführlichen persönlichen Interviews erkunden Dörre und sein Team seit Mitte des vergangenen Jahrzehnts die Stimmung in Deutschland. Fazit: Prekär Beschäftigte, Arbeiterinnen und Arbeiter wählen, wenn sie überhaupt noch zur Wahl gehen, weit mehr als Menschen aus anderen sozialen Schichten, rechtsradikale oder rechtspopulistische Parteien.
Also bei allen, die zur radikalen Rechten tendieren, finden wir eine Tiefengeschichte, die sich so anfühlt. Man sieht sich in einer Warteschlange am Fuße des Berges der Gerechtigkeit und es geht nicht weiter. Und immer gibt es neue Gründe, warum es nicht weitergeht. Die Globalisierung, die Standortkonkurrenz, die Eurokrise, die Flüchtlingskrise. Und plötzlich kommen Leute, die ziehen an der Schlange vorbei, ohne so die Wahrnehmung, ohne gewissermaßen irgendwas geleistet zu haben.
Beispiele finden sich, etwa Geflüchtete, die auf Staatskosten in Hotels einquartiert werden, Sozialleistungen erhalten.
Und das wird als zutiefst ungerecht empfunden. Man selbst wohnt in einer Region, wo zuerst der Konsum gefehlt hat, dann ist der Arzt weg, dann ist die Buslinie weg. Für nichts ist Geld da. Und plötzlich kommen so die Wahrnehmung, die Geflüchteten, und kriegen, wie es in den Interviews heißt, alles. Gerade in der Arbeiterschaft tendiert man dazu, den Kampf um Statuserhalt oder Statusverbesserung mit dem Mittel des Ressentiments zu führen.
Aber warum? Die Wut könnte sich ja auch gegen Reiche richten, gegen schlecht zahlende Arbeitgeber oder gegen sonst wen. Dörre nennt das Phänomen Selbstaufwertung durch Abwertung anderer, Schwächerer.
Wir treffen auf Arbeiterinnen und Arbeiter, die sich in ihrem Status abgewertet fühlen. Wir bekommen oft diesen Satz zu hören, Arbeiter wird man nur, wenn man muss. Wer kann, geht ins Büro oder studiert. Da steckt schon diese Grunderfahrung drin, dass die eigene Leistung, der eigene Leistungsbeitrag zur Gesellschaft nicht adäquat gewürdigt wird. So kann man das so kompensieren, dass man deutlich macht, es gibt ganz andere, die tragen wirklich nichts bei zum Reichtum oder zum Zusammenhalt oder was auch immer der Gesellschaft.
Zuwanderer zum Beispiel, Geflüchtete oder Hartz-IV-Empfänger.
Das sind Taugenichtse, die uns auf der Tasche liegen. Und indem man andere Gruppen so qualifiziert, also quasi deutlich macht, dass andere unter einem stehen und man selbst so nicht ist, wie diese Gruppen, hat man implizit zur Selbstaufwertung beigetragen.
Selbst innerhalb von Familien, die Hartz-IV bekommen, werten sich Menschen gegenseitig ab.
Wir haben tatsächlich bei einer Studie, die wir gemacht haben, über 7 Jahre hinweg das Phänomen gehabt, dass Menschen, die alle im Leistungsbezug waren, in getrennten Interviews über ihren Partner gesagt haben, der will eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Aber bei mir ist es ja anders. Man wertet jemand anderen ab, um zu zeigen, ich bin ganz anders, leistungsbereit und so weiter.
Der Sozialpsychologe Oliver Decker gibt zusammen mit weiteren Forschenden seit 2002 alle 2 Jahre die Leipziger Autoritarismusstudie heraus. Decker begründet den Erfolg rechter Parteien mit autoritären Denkweisen und Strukturen.
Wenn wir statistische Untersuchungen durchführen, dann spielt der Bildungsgrad eine ganz geringe Rolle, das Einkommen gar keine. Im Vergleich zur eben Anerkennungserfahrung, sprich also, dass ich mich als Bürger oder Bürgerin ausgeliefert fühle gegenüber staatlichen Institutionen, das ist ein großer Einflussfaktor. Aber der richtig gewichtige ist Autoritarismus, das heißt, der eigenen Wunsch nach einer Unterwerfung unter einer Autorität und autoritäre Aggression, also der Wunsch an irgendeiner Stelle gegenüber Menschen, die abzuwerten.
Ein Blick in die Leipziger Autoritarismusstudien. Dort stimmten zuletzt 58% der repräsentativ ausgewählten Befragten zu, Deutschland brauche eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpere. 30% waren der Ansicht, Deutsche seien anderen Völkern von Natur aus überlegen. 35% teilten die Auffassung, Juden hätten zu großen Einfluss.
Also wer glaubt, dass im Hintergrund dunkle Mächte, die bedrohlich sind und das Böse wollen, stehen? Und wer glaubt, dass es unwertes Leben gibt, das berechtigterweise Abweichung hart bestraft werden soll und sich gerne unterwerft unter einer Autorität, der neigt zu rechtsextremen Einstellungen. Und das hat mit der wirtschaftlichen Lage gar nicht so viel zu tun.
Außerdem befördern Angst vor sozialem Abstieg und Ohnmachtsgefühle rechte autoritäre Einstellungen.
Dieses Ressentiment ist ein Ventil für eine auch freiwillige Unterwerfung unter die Gesetze des Marktes. Und an der Stelle bin ich dann wieder mit Klaus Dörre übereins. Das Problem ist durchaus der Markt. Wer die einzige Ware, die er fährt, dass sie nichts wert ist und liegen bleibt, ist der Mensch und seine Arbeitskraft.
Beide Wissenschaftler, Dörre und Decker, nennen die Hartz-IV-Regeln als Beispiele für Entwürdigung von Menschen.
Nehmen wir das Beispiel mit der Versorgungsgemeinschaft, dass Menschen, die in einer Wohngemeinschaft leben, plötzlich nachweisen müssen, dass sie keine Versorgungsgemeinschaft sind, anstatt dass es eigentlich Aufgabe ist, des Amtes zu zeigen, dass das nicht der Fall ist. Diese Umkehrung vom Beweis, das hat eine nachhaltige Wirkung und das sogar auf diejenigen, die nicht direkt selbst davon betroffen sind, sondern es nur mitbekommen, dass hier plötzlich eine Entrechtung von Menschen stattfindet.
Prekäre Lebensverhältnisse raubten Menschen die Selbstachtung, das Selbstbewusstsein und das Gefühl, in dieser Gesellschaft etwas bewegen zu können. Kurz, das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Klaus Dörre fordert als Gegenmittel mehr Wertschätzung auch für die Menschen, die schlecht bezahlte Arbeit leisten, Anerkennung auch in Form von höheren Löhnen, Tarifverträgen und mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten im Betrieb sowie bessere soziale Absicherung. Klatschen für Pflegekräfte, wie in der ersten Corona-Phase, reiche da nicht. Und Oliver Decker betont auch die Eigenverantwortung der Menschen.
Man darf sich halt auch von der eigenen Ohnmacht nicht dumm machen lassen.
Drei Landtagswahlen gibt es dieses Jahr in Deutschland und über viel wird da diskutiert. Wer steht zur Wahl, mit welchen Inhalten, Turbulenzen des Wahlkampfs. Nicht dazu gehört das Wahlsystem, also wie gewählt wird. Sollte darüber aber nicht diskutiert werden? Das hat sich unser Hörer Patrick Eisenmann aus Freiburg gefragt und sich bei uns mit noch einer weiteren Frage gemeldet. Bringen Wahlverfahren mit Mehrheitsentscheidung, wie ja aktuell auch der Stichwahl in Frankreich, möglicherweise konfrontativere bzw. polarisierendere Ergebnisse hervor als nötig? Im schlimmsten Fall etwa einen Präsidenten oder Wahlsieger, den die Wähler eigentlich gar nicht wollen? Und er schlägt vor, doch mal zu schauen, ob ein anderes Abstimmungsverfahren helfen könnte. Konkret ein Approval Voting. Gute Frage, dachten auch wir. Und deswegen habe ich vor der Sendung mit Professor Dr. Erik Linhardt gesprochen, Politologe an der Technischen Universität Chemnitz. Und schon mal vorneweg, das Ganze ist eine komplexere Angelegenheit. Herr Linhardt, Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung mit politischen Systemen und konkret Wahlsystemen. Was sagen Sie zu diesem Impuls unseres Hörers?
Ja, zunächst ist die Frage, die Herr Eisenmann aufwirft, extrem berechtigt. Wir leben in repräsentativen Demokratien. Und Wahlsysteme sind die Systeme, die regeln, an wen die Macht übertragen wird. Und das ist natürlich sehr wichtig, damit wir wissen, wer uns regiert. Und das sollte natürlich auch optimal ablaufen. Und mit der Frage verbunden ist natürlich, wer uns regiert. Und somit sind Wahlsysteme Institutionen, die den Kern der repräsentativen Demokratie betreffen.
Und es ist also sehr berechtigt, sie von Zeit zu Zeit in Frage zu stellen, ob das denn alles noch so richtig läuft.
Wir müssen immer prüfen, ob die Wahlsysteme, nach denen wir aktuell wählen, immer noch die besten sind. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sollten wir nachsteuern.
Jetzt habe ich mal geschaut. Die Erkenntnis, dass eine Mehrheitswahl womöglich den falschen Sieger hervorbringt, falschen Anführungszeichen, ist ja schon älter. Was ist hier mit falsch gemeint?
Ja, das falsch setzen Sie ganz bewusst in Anführungszeichen, denn wir wissen, dass leider keine Entscheidungsprozedur, kein Wahlverfahren perfekt ist.
Gibt es denn Wahlausgänge, wo Sie dann sagen, das war ein, in Anführungszeichen, falsches Ergebnis?
Ja, ich kann Ihnen gerne vielleicht ein abstraktes Beispiel konstruieren. Da wird das Ganze ein bisschen einfacher, als wenn wir es an konkreten Fällen machen. Nehmen Sie an, Sie haben vielleicht einen Kandidaten der extremen Rechten, einen Kandidaten der extremen Linken und Sie haben einen Kandidaten der Mitte. Und dieser Kandidat der Mitte würde vielleicht, sollte es zu einer Stichwahl kommen, sowohl gegen den extrem Rechten als auch gegen den extrem Linken gewinnen. Es kann aber passieren bei einem Wahlsystem, wie sie es zum Beispiel in Frankreich haben, mit einer absoluten Mehrheitswahl in zwei Runden, dass der Kandidat der Mitte gar nicht erst in die Stichwahl kommt, weil er 1 oder 2 Prozentpunkte weniger hat als die anderen beiden Kandidaten jeweils. Und dann kommt es in der Stichwahl zu der Entscheidung zwischen dem extrem linken und dem extrem rechten Kandidaten, obwohl der Kandidat der Mitte eigentlich gegen beide gewinnen würde, wenn er noch zur Wahl stünde.
Ziemlich viel hätte, wäre, aber letztlich dann in der Analyse, da wäre jemand gewählt und das entspräche nicht der Stimmung in der Bevölkerung.
Genau, richtig.
Und wie war das jetzt bei der aktuellen Wahl in Frankreich? Die Stichwahl, gut 58% für Emmanuel Macron, 41% für Marine Le Pen. Lässt sich dazu auch etwas sagen? Wäre das in Frankreich ohne so eine Mehrheitsentscheidung vielleicht anders ausgegangen?
Naja, unter unterschiedlichen Wahlregeln gehen wahrscheinlich Ergebnisse immer etwas anders aus. Allerdings ist es hier so, dass Macron der Kandidat der Mitte ist. Und der Kandidat der Mitte hat eigentlich unter sehr vielen Wahlverfahren immer sehr gute Chancen. Also ich denke, möglicherweise wäre vielleicht nicht Marine Le Pen in die Stichwahl gekommen bei anderen Verfahren, beziehungsweise bei anderen Verfahren gibt es möglicherweise auch gar keine Stichwahl. Aber Macron als Sieger, da hätte auch sehr viel für gesprochen unter alternativen Verfahren.
Wenn wir jetzt auf ein konsensorientiertes Verfahren schauen, Approval Voting heißt das auch, dann ist der Entscheidungsprozess der Wähler ganz anders. Können Sie einmal erklären, wie das funktioniert, eine solche konsensorientierte Wahl, jetzt im Gegensatz zu einer Mehrheitswahl?
Ja, der Begriff konsensorientierte Wahl ist ein bisschen fehlleitend, denn auch beim Approval Voting handelt es sich letztendlich um eine Mehrheitswahl, denn es wird eine Person gewählt und zwar nach dem Mehrheitsentscheid. Wo sie sich aber von der klassischen Mehrheitswahl unterscheidet, liegt darin, dass die Wählenden mehrere Stimmen vergeben können. Das heißt, sie können jedem Kandidaten oder jeder Kandidatin eine Stimme geben, die sie grundsätzlich für akzeptabel halten. Und das Ganze macht das etwas konsensorientierter, weil sie sagen können, okay, sie suchen jetzt nach einer Person, die für die Mehrheit der Wähler und Wählerinnen oder zumindest für möglichst viele Wählerinnen und Wähler ganz grundsätzlich akzeptabel ist. Und darin besteht auch das Konsensorientierte dieses Verfahrens.
Was konkret wäre daran besser?
Nun, so ein Verfahren hat einen Vorteil, wenn eines der Lager sehr zersplittert ist und das andere sehr fokussiert ist, konzentriert ist. Aber das konzentrierte Lager vielleicht in der Mehrheit wäre. Also stellen Sie sich vor, die politische Linke käme auf 40%, die politische Rechte käme auf 60%, ist aber durch 4, 5, 6 verschiedene Kandidatinnen und Kandidaten zersplittert. Dann würde diese Mehrheit des politisch rechten Lagers nicht realisiert werden können. Wenn aber alle Anhänger der politischen Rechten für alle diese 6 Kandidaten und Kandidatinnen stimmen können, dann zeigt sich, dass hier eben eine Mehrheit gegenüber der politischen Linken liegt. Genau dasselbe gilt natürlich auch andersrum, wenn die politische Linke zersplittert wäre und die politische Rechte vereinigt.
Das ist jetzt schon ein bisschen komplexer zum Mitdenken, also tatsächlich eine Situation für Zersplitterung, wo es theoretisch möglich wäre, da mehr Konsens zu schaffen. Was wäre denn daran nicht so geeignet? Es gibt bestimmt doch auch Nachteile.
Ja, das Problem ist zum einen vielleicht erstmal ganz juristisch argumentiert, Wahlen fordern immer das Prinzip der Stimmengleichheit. Das wäre hier ganz offensichtlich verletzt. Die Bürger und Bürgerinnen haben so viele Stimmen, wie sie möchten. Manche nutzen das aus, manche vielleicht nicht. Dann haben wir ein etwas größeres Problem, das Verstoß gegen das sogenannte Majoritätskriterium. Das heißt, wenn es eine absolute Mehrheit für einen Kandidaten gibt, dann sollte die auch umgesetzt werden. Entschuldigen Sie bitte, dass ich jetzt immer mit sehr abstrakten Beispielen komme, aber es sind genau diese Beispiele, an denen sich diese Missstände eben aufzeigen lassen. Also stellen Sie sich vor, 55% der Wählerinnen und Wähler bevorzugen Kandidaten A. In einem Approval Voting können die sich vielleicht aber ganz grundsätzlich auch Kandidat B, C und D vorstellen und stimmen alle für die. Aber Kandidat D ist vielleicht nur auf der Rangfolge 4 dieser Wählerinnen und Wähler. Jetzt gibt es einen Wähler, der stimmt ausschließlich für D. Dann gewinnt dieser Kandidat D, der bei ganz vielen Bürgern nur auf vierter Reihenfolge steht, die Wahl gegen A, obwohl eine absolute Mehrheit für A ist. Und das ist natürlich etwas, was ebenfalls nicht gewünscht ist.
Das läge daran, dass diese eine Stimme dann mehr Gewicht hat. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, denn einer alleine könnte jetzt nicht dieses Ergebnis ändern, sondern tendenziell.
Tatsächlich wäre es in diesem Fall diese Einzelperson, wenn alle anderen gleichermaßen abstimmen.
Hoha, sehr spannend. Wenn wir aber jetzt in einer Situation sind, wo wir ja öfter darüber diskutieren, dass die Zersplitterung ein Problem ist, auch später dann bei Regierungsbildung, was gibt es denn dann mit dem Blick auf das Wahlsystem, wo Sie sagen, da müsste man mal ran?
Naja, da reden wir jetzt über ganz andere Dinge. Wir haben jetzt über Personenwahlen gesprochen. Das heißt, es geht darum, einen Amtsinhaber, eine Amtsinhaberin zu wählen. Wenn wir über Parlamentswahlen sprechen, sind wir in einer ganz anderen Situation, weil wir dort wieder ganz andere Erfordernisse haben.
Gibt es denn trotzdem etwas, wo Sie sagen, das liegt Ihnen mit Blick für uns in der Bundesrepublik im Magen, wo es gut wäre, einmal drüber zu diskutieren, quasi vielleicht ein anderer Punkt, als ihn jetzt unser Hörer angestoßen hat, aber dennoch?
Ja, wichtig ist, dass wir auch bei Parlamentswahlen dasselbe Problem haben. Auch hier ist es so, dass es kein perfektes Wahlsystem gibt. Alle Wahlsysteme haben Vorteile, aber auch Nachteile. Und was mir in der politischen Diskussion sehr fehlt, ist, dass wir uns grundsätzlich mal über diese Vorzüge und Nachteile der unterschiedlichen Wahlsysteme Gedanken machen und darauf aufbauend schauen, welches Wahlsystem denn möglicherweise wenigstens die wenigsten Nachteile hat und vielleicht die meisten Vorzüge vereint. Und das Problem dabei ist, dass es eine sehr schwierige Debatte ist, manche Vorteile herauszuarbeiten. Sehr viel in dieser Debatte fokussiert sich auf Proportionalität, das heißt auf die Gleichheit oder Ähnlichkeit von Stimmanteilen und Sitzanteilen. Das ist sehr vielen Bürgerinnen und Bürgern einleuchtend. Und das wird, wenn ich das so lapidar sagen darf, von manchen wie eine heilige Kuh vor sich hergetragen. Und dadurch verliert man den Blick auf viele andere Facetten, die ebenfalls wichtig sind, insbesondere mit Blick auf Regierbarkeit, was aktuell in Deutschland ein sehr großes Problem darstellt.
Jetzt können wir in einem Interview im Deutschlandfunk diese ganze Debatte nicht abschließend thematisieren. Das ist quasi ein Impuls. Aber das Aber ist ja, wenn wir schon mitbekommen, dass sich kaum über die Sitzgröße des Bundestags geeinigt werden kann. Halten Sie das für realistisch, dass wir über unser Wahlsystem wirklich fundiert diskutieren und dann auch etwas beschließen können?
Ich halte es für möglich, denn gerade mit Blick auf die wachsende Parlamentsgröße ist der Druck auf die Abgeordneten mittlerweile sehr groß. Sie haben einige Zeit verstreichen lassen. Die Parteien haben es nicht geschafft, sich auf Kompromissvorschläge, die mehrheitsfähig sind, zu einigen. Das werden sie jetzt tun müssen. Das Problem ist, das bestehende Wahlsystem bringt ja Sieger und Verlierer hervor. Und die Sieger unter dem bestehenden Wahlsystem haben eben die Mehrheiten. Das heißt, dort sind immer gewisse Anreize gegeben, nicht zu viel zu ändern, weil die Mehrheitsparteien ja gute Erfahrungen mit dem bestehenden Wahlsystem gemacht haben. Und das macht Reformen zusätzlich schwer.
Ziehen wir noch einmal einen Strich. Ein Approval Voting ist in der Theorie für manche Szenarien vielleicht ein gutes System, um unnötige Polarisierungen zu vermeiden. Aber wie so oft ist die Praxis sehr, sehr viel komplexer. Und auch Wahlen fair zu organisieren, ist eine komplexe Angelegenheit. Aber wir haben hier in der Bundesrepublik tatsächlich die Not, das einmal anzupacken.
Ja, genau. Richtig.
Erik Linhardt, Politikwissenschaftler an der Technischen Universität Chemnitz. Vielen, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Das war es für heute mit den Antworten und aber auch neuen Fragen aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Ich bin Katrin Kühn und sage auch dieses Mal danke für Ihre Zeit. Und die Musik in der Sendung, das war das Jazzbeat-Duo Pachacuti und Young Vishnu mit ihrer neuen Platte Dedalo.